Du hörst Folge 179. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Schön, dass du eingeschaltet hast und hier bist. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach, Medizinstudentin und vor allem bin ich Hormonexpertin. Komm, lass uns schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und heute wollen wir uns im dritten Teil der Endometriose-Serie mit den naturheilkundlichen, mit den alternativen Herangehensweisen an Endometriose beschäftigen. Lass uns loslegen! Hallo, willkommen zurück. Hey, wie geht's, wie steht's? Ja, wir haben heute wiederum viel vor und in den letzten zwei Folgen hat dir vielleicht das ein oder andere Mal schon der Kopf geraucht. Heute möchte ich dir tatsächlich noch eine Sache zusätzlich vorstellen, die sich in der Vorbereitung zu dieser Folge heute so ein bisschen noch reingeschmuggelt hat und eigentlich thematisch noch zu Folge 2 gehört, aber mir einfach früher nicht über den Weg gelaufen ist. Und zwar geht es um eine noch konventionelle Therapiemethode. Also das, was wir letztes Mal in Folge 2 der Endometriose-Serie in Folge 178 angehört haben, das noch zu ergänzen. Solltest du die nicht gehört haben, dann rate ich sie dir schnell anzuhören. Denn es lohnt sich auf jeden Fall auch da zu wissen, worauf es bei der Endometriose-Therapie, aber natürlich auch auf, wenn wir auf die Diagnostik schauen, drauf ankommt. Und heute möchte ich einmal noch kurz diesen kleinen Einschub machen zum Thema konventionelle bzw. konservative Therapiemöglichkeiten, denn das ist praktisch brandaktuell. Ich halte ja immer so ein bisschen meine Ohren und meine Augen auf und habe auch verschiedene Möglichkeiten, eben neueste Studienerkenntnisse auch herauszuarbeiten. Da gibt es ein großes Portal, nennt sich DocCheck. Kann man auch natürlich als Nicht-Mediziner in irgendeiner Art und Weise sich reinlesen. Das ist ein großes Portal, wo im Prinzip immer in so Kurzbeiträgen erzählt wird, was gerade so forschungstechnisch Neues auf dem Markt ist und was es vielleicht auch bedeutet. Und in dem Fall ist es tatsächlich auch so, dass mir jetzt vor ein paar Tagen genau dieser Artikel zu einem neuen Endometriose-Medikament in die Hände gefallen ist. Es gibt ja keine Zufälle. Also von daher freuen wir uns darüber. Und dieser Artikel zeigt im Prinzip, dass es Ansätze gibt in der Forschung bei Endometrioseerkrankungen, dass es neue Medikamente gibt, beziehungsweise ein Medikament ganz konkret, das jetzt gerade so im Fokus der Forschung ist, weil man festgestellt hat, durch dieses Medikament verändert sich die Fibrosierung, also diese Vernarbung von Endometrioseherden, und zwar positiv, es geht zurück. So dass wir also nicht am Schalter der Hormone ansetzen mit der Minipille, wie das bisher der Ansatz war, oder eben auch nur die Schmerzen bekämpfen können, indem Schmerzmittel genommen werden, sondern dass man im Prinzip mit dem Medikament, so ist auf jeden Fall der Ansatz und die Hoffnung, tatsächlich die Auswirkungen der Fibrosierung durch die Endometrioseherde verringern möchte. Was immer noch keine Ursachentherapie ist, aber weitergeht als das, was bisher möglich ist. Das steht noch ziemlich am Anfang. Es gibt eben die ersten Hinweise, dass das gut funktionieren könnte, aber das erfordert natürlich auch noch weitere Forschung. Aber was es hier auch zeigen soll, ist, es bleibt nicht stehen. Also die Endometrioseforschung schreitet weiter voran und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in 5, vielleicht sogar erst in 10 Jahren, aber in der näheren Zukunft auch neue Therapieansätze finden. Ganz besonders eben im Bereich bestimmter Medikamente, die auch schon in anderen Medizinrichtungen Einzug gefunden haben. Da spreche ich zum Beispiel von monoklonalen Antikörpern. Auch das musst du dir nicht merken. Aber es gibt seit ungefähr 10, 15 Jahren eben die Möglichkeit, bestimmte Antikörper herzustellen, die dann ganz gezielt eingesetzt werden können bei Erkrankungen. Und da versucht man natürlich in immer mehr Bereiche diese Medikamente dann auch Einzug halten zu lassen. Also bleib gespannt, halt die Augen auf und sprich doch auch gerne mal dann deine Expertin, deinen Experten zur Behandlung der Endometriose einfach auch an? Gibt es neue Therapiemöglichkeiten? Und was verspricht sich dann diese Therapie von ihrem Effekt? Prima, dann haben wir also dieses Thema auch ein bisschen abgearbeitet und ich freue mich, dass ich dir das auch noch mitteilen konnte, dass also das frühzeitig bei mir reingeflattert ist, um das noch in diese Folge einzubauen. Passt eben wunderbar zum Thema Endometriose. So, und jetzt wollen wir uns vielleicht mit dem schon von dir spannend erwarteten Thema naturheilkundliche und pflanzliche Unterstützung bei Endometriose drum kümmern. Das ist letztendlich auch ein Bereich, der sehr breit gefächert ist. Und ich werde dir ähnlich wie auch in Folge 2, als wir über die Therapiemöglichkeiten gesprochen haben, hier viele Möglichkeiten aufzeigen und dir auch an dieser Stelle gleich mitgeben, es gibt nicht den einen Weg, der auf jeden Fall zum Ziel führt, dass die Endometriose weg ist. Das kann und will ich dir auch nicht versprechen, weil ich das einfach nicht darf, zum einen, und ich einfach auch weiß, dass das so nicht funktioniert. Es gibt viele gute Ansätze, wenn es darum geht, begleitend, unterstützend die Endometriose zu behandeln. Bei vielem, auch das muss ich dazu sagen, ist es aber so, dass es dafür keine gestützten Studien gibt. Es gibt vielleicht Beobachtungsstudien, vielleicht aber auch letztendlich nur Erfahrungsberichte. Das heißt, es ist möglich, dass das helfen kann, aber es gibt nichts Gesichertes dahinter, dass man sagen kann, bei 95% der Personen oder auch nur bei 60% der Personen hat das den Effekt. Das sagen ja dann letztendlich Studien aus und das können wir bei vielen dieser Maßnahmen eben nicht tun. Wir können nicht so eine bestimmte Prozentzahl angeben, um zu sagen, hey, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Nichtsdestotrotz kann man sich anhören und vielleicht das eine oder andere umsetzen oder sich weiter informieren und gucken, passt das möglicherweise in meinen Tagesablauf? Kann ich das in irgendeiner Art und Weise umsetzen? Bevorzugt machst du das natürlich zusammen mit den Therapeutinnen und Therapeuten, die dich begleiten. Das kann die Heilpraktikerin, der Heilpraktiker, die Gynäkologin, der Gynäkologe oder wie auch immer sein. Wichtig, glaube ich, ist, sich hier nicht einfach drauf loszustürzen, alles auszuprobieren, was man hier hört, sondern das natürlich schon auch kritisch zu betrachten und dann zu entscheiden, was vielleicht sinnvoll wäre. Ich gebe mal einen groben Überblick, was grundsätzlich möglich ist. Also, und zwar auch in Bezug auf die Ursachen, die wir ja nicht direkt ausmachen können, aber von denen wir vermuten, es geht in die Richtung. Und was wir ganz viel gehört haben, egal um welche Ursachentheorie, Hypothese es geht immer irgendwie um Entzündung im weitesten Sinne. Und das ist die Folge letztendlich von versprengtem Gebärmutterschleimhautgewebe. Die Entzündung des Körpers, der Körper reagiert darauf, macht Entzündung. Also wäre ein wichtiger Ansatz vielleicht, auch sich Gedanken darüber zu machen, wie kann ich denn Entzündung im Körper grundsätzlich vielleicht reduzieren, beziehungsweise dafür sorgen, dass zwar die Entzündung, die ich nicht so in den Griff bekomme, in Bezug auf die Endometrioseherde, aber vielleicht kann ich andere Wege finden, um weitere Entzündungen oder eine übermäßige Entzündung vermindern kann. Und da ist tatsächlich, gibt es einiges, was wir tun können. Wir können eben zum Beispiel über unsere Ernährung dafür sorgen, dass Entzündung möglichst auf einem Level bleibt, das akzeptabel ist. Und dabei spielen natürlich bestimmte Nährstoffe und Mineralstoffe und Spurenelemente eine Rolle. Also könntest du dir überlegen, deine antientzündliche Ernährung so zu gestalten, dass sie Vitamin C reich ist, dass du selenreich dich ernährst, dass B6 zum Beispiel oder grundsätzlich B-Vitamine beinhaltet sind, dass Vitamin A oder auch Magnesium enthalten sind, dass du an Vitamin E und Zink denkst oder auch an Eisen, Calcium oder Omega-3 und Resveratrol zum Beispiel auch mit zu den antientzündlichen Stoffen zählt. Das könnte also ein Punkt sein, sich darauf zu konzentrieren, wie kriege ich denn diese Nährstoffe, diese Antioxidantien, diese radikalen Fänge in meine Ernährung. Das Beste, was man machen kann, ist letztendlich, sich frisch, ausgewogen und vielleicht auch lokal zu ernähren. Das heißt, meine mein Gemüse und mein Obst vielleicht vom Markt um die Ecke zu holen oder eben vom Biobauern oder auch aus der Bioabteilung. Das ist natürlich auch immer dem geschuldet, wie gut komme ich an diese ganzen Sachen ran. Aber dass ich möglichst eben, und das kennst du ja auch hier aus dem Podcast schon, versuche möglichst frisch und ausgewogen zu essen. Dass viele Gemüsesorten, viele Abwechslung auch da drin ist. Und dann gibt es tatsächlich aber schon auch Möglichkeiten, dass man zum Beispiel sich auch nochmal Gedanken macht, dass man zum Beispiel mit Kohlsorten auch viel Ernährung, viele Mahlzeiten gestaltet. Stichwort sind da Grünkohl, Brokkoli, Rosenkohl. Warum? Das Sulforaphan, das darin enthalten ist, auch im Brokkolisprossen zum Beispiel, hat eben auch eine antientzündliche Wirkung, baut recht effektiv auch altes verbrauchtes Estradiol ab und kann damit eben auch sowohl hormonell ausgleichend wirken und führt aber natürlich auch jede Menge wichtiger Nährstoffe zu. Okay. Also wir könnten an der Ernährung schrauben. Und das ist etwas, was ich immer gerne auch meinen Klientinnen zum Beispiel mitgebe, weil Ernährung ist ja etwas, was jeder jeden Tag tun muss. Und wir in der schon auch selbst in der Hand haben und selbst verantwortlich hier Dinge verändern können. Dass das nicht von heute auf morgen funktioniert, ist, glaube ich, uns allen klar. Das geht mir so und dir so und wahrscheinlich allen anderen Hörerinnen auch. Aber zu wissen, was grundsätzlich helfen kann, ist ein ganz, ganz wichtiger Startpunkt. Und natürlich ist es immer mit Maß und Ziel, sich damit zu beschäftigen und natürlich auch immer in Gedanken zu haben, dass ich jetzt nicht von heute auf morgen alles direkt gleich so umsetzen kann und du natürlich auch nicht von jetzt auf gleich aus dem Gedächtnis heraus wissen kannst, welche Nährstoffe in welchen Nahrungsmitteln enthalten sind. Darum geht es ganz oft auch gar nicht. Es geht mehr darum, im Prinzip einfach ein breites Spektrum an Gemüse, an auch Obstsorten, aber deutlich mehr Gemüsesorten mit in deine Ernährung hineinzubringen und natürlich aber auch darauf zu achten, wie gut verträglich sind die denn? Denn wenn zum Beispiel Kohlsorten aufgrund von einer Darmdysbalance nicht gut verträglich sind, dann bringt es auch nichts, diese Kohlsorten dann über die Maßen zu sich zu nehmen und dann aber nochmal zusätzlich an Blähungen oder an anderen Verdauungsbeschwerden zu leiden. Und damit sind wir schon bei einem nächsten Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, wenn wir wieder praktisch den Überbegriff Immunsystem und Entzündung uns nochmal ins Gedächtnis rufen. Wir haben ein Darmmikrobiom. Das ist im Prinzip, wie du es auch schon hier im Podcast kennengelernt hast, ja, die Ansammlung von Bakterien und anderen Stoffen in unserem Darm, die uns dabei helfen, im Prinzip Nahrung zu zerkleinern in kleinste Bestandteile, um sie dann aufnehmen zu können. Wir leben in Symbiose mit Darmbakterien. Und dieses Darmmikrobiom ist für jeden Menschen so ein bisschen individuell unterschiedlich, aber natürlich gibt es immer bestimmte Gruppen, die in unserem Darm da sein müssen, vorhanden sind, um überhaupt unsere Nahrungsmittel zu zerkleinern und auch aufnehmen zu können. Wenn jetzt in diesem Darmmikrobiom tatsächliches Ungleichgewichte, Bakterienstämme gibt, die da nicht hingehören oder andere Bakterienstämme auch einfach fehlen, zu gering vorhanden sind, dann kommt das auch zu Problemen. Und dann haben wir möglicherweise auch damit Auswirkungen auf das Immunsystem. Denn natürlich kann man sich auch vorstellen, und das ist tatsächlich auch so, das konnten wir auch studienmäßig inzwischen feststellen, dass natürlich der Darm praktisch die größte Kontaktquelle mit der Außenwelt schon auch ist. Alles, was ich irgendwie aufnehme über den Mund, wandert irgendwie über meine Speiseröhre in den Magen und dann in den Dünndarm. Ob das dann alles aufgenommen werden muss, ist sowieso die Frage. Aber letztendlich sind die meisten Bakterien, Viren und so, die wir aufnehmen, auch irgendwie in unserem Darm, weil wir sie eben auch über die Nahrung oder über das Atmen oder andere Wege einfach auch mal schlucken. Und dann landen sie da. Und dann macht das natürlich Sinn, dass die Evolution sich was ausgedacht hat, nicht gleich hier völlig überrannt zu werden von diesen Bakterien und Viren, die wir aufnehmen, sondern schon an der Stelle, also praktisch im Darm zu sagen, hey, hier habe ich ein Immunsystem, das praktisch wie so eine Art von erste Feuerwehr bzw. erste Polizeigarde da steht und sagt, hier, ihr kommt nicht rein und ihr kommt rein. Also so eine Art von Auswahl zu treffen. Und deswegen ist es eben so, dass dieses Immunsystem eine ganz wichtige Rolle spielt, wenn wir auch davon sprechen, dass Darm und Immunsystem zusammenspielen. Und wenn jetzt an der Stelle des Darms zum Beispiel dieses Darmmikrobiom im Ungleichgewicht ist, sich Bakterien eingeschlichen haben, die da gar nicht reingehören und das dann wiederum vom Immunsystem nicht erkannt wird, weil das völlig überlastet ist mit anderen Dingen oder nicht so gut funktionieren kann oder viele andere Gründe auch, dann haben wir ein Problem, weil dann können nämlich vielleicht Nährstoffe nicht gut aufgespalten und aufgenommen werden oder es führt dazu, dass es zu einer Überstimulation von bestimmten Immunsystemfaktoren kommt und wir haben ein Problem. Denn das Immunsystem, das im Darm funktioniert, ist natürlich direkt auch verschaltet mit dem restlichen Immunsystem im Rest unseres Körpers und kann natürlich dann auch an anderer Stelle dazu führen, dass dieses Immunsystem überreagiert oder zu wenig reagiert und wir dann eben keine effektive Wirkung gegen Entzündung haben oder eine überaktive Wirkung gegen Entzündung. Beides ist schlecht. Ausgewogen wäre gut. Okay, das heißt, ich habe zwei Ansätze erstmal, die wir kennengelernt haben, nämlich diese anti-entzündliche Ernährung mit vielen radikalen Fängen, Antioxidantien, die eben dazu beitragen, möglichst das Immunsystem stabil im Gleichgewicht zu halten. Das andere, mein Darmmikrobiom zu stärken, um auch das zu erreichen, das Immunsystem im Gleichgewicht zu halten. Immer mit der Intention, die Entzündung zu minimieren. Immer will ich vermeiden, dass mehr Entzündung zu mehr Schäden durch die Endometriose führt. So. Wir haben ja auch ganz in der ersten Folge über die Ursachen gesprochen und auch da hatte ich genannt, dass eben gerade Immunsystem und Autoimmunprozesse eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und wir wissen und haben auch in den letzten Jahren festgestellt, dass tatsächlich auch die Inzidenz, also das Auftreten, manchmal kommt es über mich, weil das wird irgendwie einem so eintrainiert beim Medizinstudium. Also die Häufigkeit von Autoimmunerkrankungen ist in den letzten Jahrzehnten gestiegen. Und wir fragen uns natürlich, woher kommt das? Und häufig kommen wir immer wieder auf eine gleiche Problematik, nämlich zum Beispiel die Umweltgifte, die immer mehr natürlich werden in unserer Gesellschaft, weil wir immer mehr produzieren und natürlich auch immer länger in einer Umwelt verbringen, die vollgemüllt wird mit Plastikstoffen, mit Chemikalien, mit Mikroplastik und so weiter und so fort. Und wir uns gar nicht im Moment so bewusst sind und auch noch gar keine Langzeitauswirkungen dieser Stoffe bei Menschen beurteilen können. Gibt's ja noch nicht so lange. Aber es ist ungelogen tatsächlich so, dass es Stoffe gibt, die eben Probleme machen können. Und da gehören ganz vorne mit dazu zu den Umweltgiften die endokrinen Disruptoren, über die ich dir auch schon hier im Podcast ein bisschen berichtet habe und die eben, weil sie endokrin sind, eben hormonell aktiv wirken können. Sie setzen sich an Hormonrezeptoren und können damit praktisch die Wirkung dieses Rezeptors antriggern. Und so möglicherweise auch, das ist auf jeden Fall der Gedanke dahinter, zum Beispiel das Wachstum von diesen Endometrioseherden auch nochmal antriggern und verstärken. Was wiederum dann ein Problem ist, weil dadurch dann auch Entzündungen vermehrt auftreten. Okay, wir haben also ein paar Punkte, wo wir auf jeden Fall ansetzen können. Umweltgifte reduzieren, das könnte man zum Beispiel machen, indem man Wasser filtert, indem man eben Bioprodukte kauft. Nicht immer kann ich mich komplett aus diesen Umweltgiften herausziehen, weil ich bin ja ein Individuum in dieser Umwelt und kann nicht alles, was hier heranwächst, auch komplett so entgiften, dass es dann völlig rein in meinen Körper geht. Das ist schon klar. Aber ich kann an bestimmten Punkten ansetzen. Wasser filtern, zurückgehen auf Glasbehälter zum Beispiel statt eben Plastikbehälter. Ich kann in meinen Kosmetika nach endokrinen Disruptoren gucken. Ich kann natürlich auch in anderen Stoffen grundsätzlich einfach mal informativ gucken, sind da endokrine Disruptoren, Mikroplastiken etc. enthalten. Da gibt es übrigens, das verlinke ich dir auch in den Shownotes zu der heutigen Folge, eine wunderbare App, die nennt sich ToxFox, T-O-X-F-O-X. Verlinke ich dir in den Shownotes, die du findest unter www.alexberoll.com/179. Und dort findet man zu allen möglichen Produkten, die man erwerben kann, ob Shampoo, Duschbad, Waschmittel etc. und auch natürlich Nahrungsmitteln, was da möglicherweise enthalten ist und ob das dann endokrine Disruptoren enthält. Ist auf jeden Fall lohnenswert, ganz besonders, wenn man eben nochmal auf anderem Wege sich dem Problem Endometriose nähern möchte. Okay. Ja. Antientzündliche Ernährung haben wir gesagt. Wir haben gesagt, es wäre gut, das Darmmikrobiom zu stärken. Wir wollen auf endokrine Disruptoren oder grundsätzlich auf Umweltgifte verzichten. Und dann gibt es noch ganz viele Möglichkeiten, die Frauen auch berichtet haben, die ihnen gut tun. Akupunktur kann eine Lösung sein oder eine Unterstützung vielmehr. Osteopathie kann helfen. Hormon-Yoga kann unterstützend sein. Auch andere Herangehensweisen wie Pflanzenstoffe können gut sein. Ich habe jetzt einfach mal ganz viele verschiedene aufgelistet, ohne dass ich dir jetzt sage, die musst du alle zusammennehmen, sondern das ist mehr eine Auflistung von Pflanzen, von Phytotherapeutika, die man häufig gerne einsetzt, aber die gar nicht in dieser Kombination eingesetzt werden. Aber es gibt sie. Man kann sie verwenden in unterschiedlichsten Kombinationen. Hirtentäschelkraut. Ich sage mal Hirtentäschelkraut, weil das Äder drin ist. Also es heißt aber Hirtentäschelkraut. Das setzt man sehr, sehr gerne ein bei viel zu starken Blutungen. Also wenn die Blutung sehr viel stärker als normal ist, über 80 Milliliter insgesamt während der gesamten Periode. Das sind, ich glaube, aus dem Kopf heraus, ich glaube, 3 bis 4 von diesen Schnapsgläschen. Das ist schon viel. Also wenn das darüber hinausgeht. Den Frauenmantel, den habe ich dir auch schon häufiger hier im Podcast vorgestellt. Das ist letztendlich so das, die Frauenpflanze schlechthin. Und man hat grundsätzlich Möglichkeiten, auch gerade wenn ich es als Urtinktur, also die Pflanze wird einfach nur verarbeitet, in Alkohol eingelegt und dann verwendet man praktisch diesen Extrakt, diese Tinktur als Medikament, das einzunehmen. Aber natürlich funktionieren auch Frauenmanteltee oder Kapselform. Also da gibt es grundsätzlich alle möglichen unterschiedlichen Einnahmemöglichkeiten. Gänsefingerkraut oder aber auch das Herzspannkraut werden gerne eingesetzt oder sind in der Regel möglich. Zum Beispiel das Herzspannkraut wirkt antibakteriell, antioxidativ, analgetisch und hier ist es wieder antiinflammatorisch. Analgetisch hatte ich schon gesagt. Spasmolytisch ist auch ganz häufig ein Punkt, den man sehr gerne nutzt, weil natürlich damit vielleicht die Krampfneigung auch sich reduziert. Man kann sich zum Beispiel auch, das ist jetzt mal ein kleines Rezept, das ich nur so mit den Bestandteilen nenne, gerne besprich das immer mit deiner zuständigen Therapeutin, Therapeuten, um auch die richtigen Mengen da rauszuarbeiten. Aber es gibt zum Beispiel auch Empfehlungen von einem Endometriose-Tee, den ich dir mitgeben möchte, mit den Inhaltsstoffen Frauenmantel, Gänsefingerkraut, Herzgespannkraut, Ringelblumenblüten, Schafgarbenkraut, Schneeballbaum, Rinde und Taubnesselblüten und dann kannst du dir daraus einen wunderbaren Tee machen. Ein wichtiger Punkt, den ich auch noch mitnehmen geben möchte, sind zum Beispiel Kräuter und Gewürze. Die kann ich nämlich auch einsetzen. Gerade wenn du dich mit der ayurvedischen Gesundheit beziehungsweise mit dem ayurvedischen Konzept von Ernährung und Gesundheit beschäftigst, dann empfehlen sich antientzündliche Gewürze wie Kurkuma oder auch Ingwer. Boswellia gibt es auch, ist der Weihrauch. Oder eben auch Bromelain und Quercetin können auch eingesetzt werden. Wichtig, finde ich, an dieser Stelle ist schon zu sagen, dass man sich schon klar sein muss, dass es vor allem auch darauf ankommt, die Ernährung anzupassen. Es kann jetzt nicht sein, dass du einfach hergehst und sagst, okay, all die genannten Vitamine und Nährstoffe, die nehme ich jetzt als Nahrungsergänzungsmittel ein. Nahrungsergänzungsmittel haben praktisch schon mit im Namen, dass sie deine Ernährung ergänzen sollen. Sie sollen nicht einfach nur das übernehmen, was grundsätzlich auch wichtig ist, nämlich eine ausgewogene und frische Ernährung. Ein bisschen tiefer eingegraben habe ich mich in ein paar Antioxidantien, weil es dazu tatsächlich auch Studien gibt. Das Einzige, was daran etwas problematisch ist, ist, dass diese Studien oft sehr klein sind, dass nur eine kleine Fallzahl dabei beobachtet wurde, sagen wir mal 30, 40, 50 Patientinnen. Das ist tatsächlich für eine Studie eher gering. Manchmal sind es auch nur 20, 15 Betroffene, die da auch oft nur beobachtet wurden. Das ist also schon eher eine kleine Menge. Aber nichtsdestotrotz gibt es dazu Studien. Und man konnte eben zum Beispiel in einer Studie, die im letzten Oktober des letzten Jahres veröffentlicht wurde, ich verlinke dir dazu auch gerne in den Shownotes eben die Ergebnisse, konnte man feststellen, dass eben gerade das Quercetin, Kurkuma und aber auch das N-Acetylcystein schmerzlindernd auf die Beschwerden der Endometriose wirkt. Und das N-Acetylcystein ist in dem Fall eben eine Aminosäure, die ein bisschen anders zusammengebaut ist. Und hier hat man festgestellt, dass wenn man diese Aminosäure einnimmt, dieses N-Acetylcystein, dreimal täglich 600 Milligramm, dann hat ein Großteil der Patientinnen, die damit behandelt wurden, eine schmerzlindernde Wirkung auf die Endometriose wahrnehmen können. Ob das letztendlich wirklich so ist und ob jetzt auch das N-Acetylcystein für dich das Richtige ist, das kann ich dir nicht sagen. Das solltest du immer, bevor du es ausprobierst, mit der behandelnden Therapeutin und Therapeuten besprechen. Gleiches gilt für einen anderen Stoff, den man auch untersucht hat, das Pygenol oder Pyzogenol. Das ist der Kieferrindenextrakt. Da gibt es eine japanische Studie, die ist schon ein bisschen älter, ich glaube aus 2013, das kann ich dir gerade gar nicht genau sagen. Da hat man auch festgestellt, dass durch die regelmäßige Einnahme von täglich 60 Milligramm der Schmerzmittelverbrauch halbiert wurde. Also wir setzen im Prinzip mit diesen beiden Stoffen, dem N-Acetylcystein und dem Pygenol, auch an der Schmerzregulation an. Du merkst möglicherweise aber, dass geht immer nur hier um Symptomlinderung und nicht um die Ursachenbekämpfung. Das können wir nicht. Im Moment. Leider. Nun gut. Grundsätzlich ist es auch so, dass man natürlich andere Wege finden kann, dass man auch mit Ingwer-Extrakt schon Versuche gemacht hat, dass Frauen ungefähr 500 Milligramm Ingwer 2 bis 4 Mal täglich genommen haben. Ingwer wirkt eben auch schmerzlindernd. Auch das ist natürlich immer abhängig von der eigenen Konstitution und was noch mit reinspielt, ob der Ingwer dann auch letztendlich verträglich ist. Das ist etwas, was man auf jeden Fall in Kapselform aufnehmen muss, weil diese 500 Milligramm Ingwer einfach sonst von der Dosierung schwierig umzusetzen sind. Und das muss natürlich auch immer die gleiche Qualität sein. Also du siehst, es gibt viele Herangehensweisen, mit der Endometriose sich zu beschäftigen, sie zu unterstützen, begleiten, zu behandeln. Es gibt nicht die eine Lösung, sondern es geht immer, glaube ich, darum, für dich die einfachsten, aber auch am dauerhaftesten durchführbaren Mechanismen zu entwickeln, um möglichst die Entzündung zu reduzieren, um Schmerzen möglichst auch auf einem Maße zu halten, dass eben das Schmerzgedächtnis sich nicht weiter ausbildet und du damit letztendlich einfach auch so deine Lebensqualität behältst und trotzdem ein Leben führen kannst, das für dich erfüllend ist. Und das ist natürlich einfach ein Weg, der mit Sicherheit auch mit ein paar Stolpersteinen gepflastert sein wird, weil nicht immer wird das so funktionieren. Denn natürlich spielen sehr viel mehr Faktoren mit rein, wenn es zum Beispiel um die Regulation deines Entzündungssystems oder der Inflammation geht. Weil natürlich auch akuter Stress, Infektionen oder andere Erkrankungen und Prozesse im Körper auch mit reinspielen, die du vielleicht auch nicht immer gleich entdeckst, aber die dann natürlich das ganze Verfahren oder die ganzen Empfindungen auch so zu einem Auf und Ab, zu einem Wechselspiel führen können. Also gib nicht auf, sondern halte die Augen auf. Und grundsätzlich, glaube ich, ist es extrem wichtig, eben sich auch zu vernetzen, mit Selbsthilfegruppen in Kontakt zu treten, mit Frauen, betroffenen Frauen zu sprechen und sich auszutauschen. Denn auch wenn das natürlich nichts an deiner Beschwerdesymptomatik ändert, ist es immer so, dass alle Patienten berichten, wenn sie sich mit anderen Menschen, die das Gleiche durchmachen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, es einfach sehr viel besser erträglich wird, weil man weiß, man ist hier nicht alleine auf der Welt und die einzige bei diesen 8 Milliarden Menschen, die dieses Problem hat. Austausch ist wichtig mit den Endometriose-Expertinnen und Experten, mit deiner Familie, mit den Selbsthilfegruppen, damit du das Beste für dich rausholen kannst. So. Wir sind am Ende einer doch etwas längeren Reise durch die Endometriose angekommen. Mir ist ganz wichtig, dass du das hier als Information verstehst. Das ist hier keine Therapie, keine Beratung. Alles, was ich genannt habe, sind Möglichkeiten, Optionen, die grundsätzlich zur Verfügung stehen. Aber sie sind eben nur dann eine Möglichkeit, wenn meistens in der Regel ein geschulter Therapeut, eine Therapeutin, deine Gynäkologin, Gynäkologe da einfach dich auch entsprechend gut begleiten kann. Mir ist auch ganz wichtig, dass du hier beide Optionen dir offen hältst. Dass es nicht das eine Extrem oder das andere Extrem sein muss. Dass es beides möglich ist, nebeneinander co-existieren und sich gegenseitig zu unterstützen. Denn es ist immer so, dass wir den Körper eben nicht verstehen, so wie ich das anfänglich schon erklärt habe. Und wir nicht immer verstehen, warum bestimmte Dinge jetzt dann auch helfen und warum bestimmte Dinge auch nicht helfen. Also warum, wenn es doch gut gedacht ist mit der Minipille, mit der Dianogest, es trotzdem Frauen gibt, die immer noch weiter Schmerzen haben. Das können wir letztendlich nicht immer bis ins letzte Detail verstehen. Trotzdem hat diese Art der Behandlung ist eine Berechtigung, genauso wie auch alternative Methoden ihre Berechtigung, ihre unterstützende Berechtigung bei der Behandlung von Endometriose haben können. Vergiss nicht, du findest hier unter der heutigen Folge, unter der Folge 179 in den Shownotes, also unter www.alexbroll.com/179, alle zusammengesammelten Studien, Bücher, Verlinkungen zu den Endometriosezentren bzw. Zu den Endometriose-Seiten, die dich dann weiter verlinken, damit du dort einfach auch mal so einen Go-To-Platz hast, um das Wichtigste rauszuholen, um vielleicht nicht ewig selber suchen zu müssen, um dann einfach auch zu entscheiden, wo gehe ich hin? Habe ich möglicherweise die und die Option? Und wie du dann letztendlich weitergehst auf deiner Endometriose-Reise, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich wünsche mir aber für dich, dass du den Mut hast, das auszusprechen, solltest du den Verdacht haben, einforderst, was du brauchst, nachfragst nach Dingen, die du heute hier gelernt hast und eben damit auch deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nimmst und die Verantwortung für dich selbst auch wieder beginnst zu tragen. Und das hast du dir verdient und das darfst du auch. Das ist dein absolutes Recht als Frau und natürlich auch als Patientin. Wenn du interessiert bist an einer Zusammenarbeit mit mir, das kann ja durchaus sein, dann lade ich dich gerne ein in das kostenlose Kennenlerngespräch, 15 Minuten. Das sind auch wirklich nur 15 Minuten, also kurz, knapp müssen wir uns schon halten. Ich erzähle dir, wie das Hormoncoaching funktioniert, wie meine Konditionen sind. Du berichtest mir kurz so von der Symptomatik, ohne dass wir dann schon in die Tiefe gehen, therapeutisch oder irgendwie beratend tätig werden. Das ist rein ein informatives Gespräch. Wir lernen uns kennen, um uns so ein bisschen eben dann auch zu überlegen, ob das beidseits passt. Das kannst du auch gerne tun unter www.alexbroll.com/sprechstunde. Da kannst du dann dich in diesem kleinen Formular, das da vorgelegt ist, eintragen. Ich bekomme eine Mitteilung, dass du dich da eingetragen hast, dich interessierst. Ich schreibe dir dann eine Mail zurück mit Terminvorschlägen und dann kommen wir möglicherweise ins Gespräch und vielleicht sogar in eine Zusammenarbeit. Mich würde es ganz doll freuen, aber vor allem hat mich gefreut, dass du durchgehalten hast, dass wir jetzt am Ende dieser kleinen Reihe sind, der Endometriose-Reihe, dass du vielleicht wiederkommst. Das würde mich super freuen. In der nächsten Folge, das ist mal so eine kleine andere Folge, eine Founders Note, dachte ich so, nenne ich sie. Also eine kleine Nachricht von mir als deine Gastgeberin im Podcast, weil, hey, wir kommen in die 180. Folge und ich dachte mir, nach 180 Folgen, beziehungsweise nach 179, erzähle ich dir nochmal ein bisschen was, wer ich überhaupt bin, woher ich komme, was so meine Vision ist. Das hat nichts natürlich mit dem Thema Hormongesundheit, Frauengesundheit für dich im weitesten Sinne zu tun, beziehungsweise nur so ein bisschen. Wenn es dich interessiert, freue ich mich, wenn du in 2 Wochen wieder einschaltest. Und sonst gibt es danach natürlich dann in gewohntem Maße viele, viele neue Folgen zu ganz unterschiedlichen Themen der Frauengesundheit. Es wird viel mehr hier noch geben zu Dingen, die mir wichtig sind für dich als Frau mit deiner Frauengesundheit. Da wirst du hoffentlich viel Spaß dran haben. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com. Bis zum nächsten Mal.